Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung.
Willkommen zu diesem Podcast. Wir gucken heute nochmal so ein bisschen auf die Situation von Agenturen. Was hat sich verändert? Warum gibt es im Moment Herausforderungen? Und da bin ich mit jemandem verabredet, der bis vor kurzem, ich sage jetzt nochmal, so mitten im Sturm stand. Mittlerweile ist er an die Außenlinie gewechselt und guckt sich das einfach mal so ein bisschen an. Ich bin nämlich mit Christian Daul verabredet. Hallo Christian.
Hallo Heiko. Freue mich, dich zu hören.
Ja, das geht mir auch so. Christian, was sind denn die Gründe, warum es Agenturen im Moment nicht wirklich gut geht? Wenn wir so anfangen und mal so ein bisschen Grund reinbringen wollen.
Gerne. Also aus meiner Sicht sind so drei Faktoren, die ich bemerke, so von meiner Seitenlinie. Du hast es gerade schön gesagt, ich gucke jetzt ja von außen auf das Ganze drauf, habe so ein bisschen Zoom-Out-Phase. Jeder, der Miro kennt, weiß, dass man da einen besseren Überblick gewinnt. Und du hast recht, ich war vorher sehr mittendrin und genieße das jetzt mal mit Abstand drauf zu gucken und auch dadurch zu klarerem Blick zu kommen. Und ich würde mal so drei Faktoren ins Feld führen zu deiner Frage. Das eine ist, klar, wirtschaftliche Rezession ist natürlich dominant, aber die alleine wäre es nicht, die hatten wir auch schon ein paar Mal, sondern es ist so gemischt mit einer Skepsis, was überhaupt Werbung, Marketing, Kommunikation kann. Wir leben in so einer KPI-getriebenen.
Aber daran hat sich doch eigentlich nichts verändert, weil es soll Produkte, Leistungen differenzieren und dadurch kaufbar machen, richtig?
Ja, da hast du recht. Aber wir leben ja in so einer KPI-getriebenen Zeit und ich glaube, wir haben in der Branche so ein bisschen verpasst, uns analog zu Beratern auch stärker messbar und fassbar zu machen. Und ich denke, dass da sehr viel an Skepsis eben ist, was kann Werbung überhaupt dazu beitragen. Man hat ja nicht umsonst, das wirst du auch verfolgt haben, diese Wahnsinnsdiskussion gehabt um Awareness, Branding versus Performance. Ja, und das hat ja einen richtigen Keil eigentlich so in die Szene getrieben. Und das ist ja für mich so ein Fallbeispiel, dass da irgendwas im Argen liegt.
Das war der zweite Grund, richtig?
Ich würde hier in einen Topf tun, Rezession so in Verbindung mit dieser ganzen Skepsis, was kann eigentlich die Branche überhaupt leisten? Dann mal nach innen gerichtet, Heiko. Ich glaube, wir machen im Kern immer noch unser Geschäft zu traditionell in Teilen. Ich will jetzt gar nicht das Lied von der missratenen Digitalisierung singen. Es geht mir neben den Tools, die sicherlich nicht immer schnell genug und umfangreich angewendet werden, vor allen Dingen auch eher um die Frage, haben wir uns methodisch auch weiterentwickelt? Wenn du das mal mit der Industrie vergleichst, wie viele Dinge da in agiler Arbeitsweise, Kanban und was da alles durch die Industrie gegangen ist. Wir machen eigentlich seit dem Wechsel von Rubbelbuchstaben zu Desktop-Publishing eigentlich alles immer noch wie gehabt, im Wesentlichen. Und ich glaube, da wäre auch mal ein Ansatz zu gucken, was haben wir methodisch versäumt.
Was könnten wir denn methodisch versäumt haben?
Naja, ich glaube, dass wir mal überlegen müssten, und da schließt sich auch der Kreis zu den KPI-Geschichten, was machen wir von unserer Seite aus greifbarer. Also ich habe ganz oft vermisst, dass in Briefings ganz konkrete Ziele hinterlegt sind. Also da wird oft so ein bisschen, ja, mehr Absatz, mehr Image, besseres Markenimage, aber das wird nicht so richtig zurückgeführt auf was Greifbares. Und daraus würde man ja auch dann Arbeitsweisen vielleicht ableiten, die stärker zielorientiert sind.
Aber liegt es nicht auch ein bisschen an Kunden, die nicht unbedingt diese Greifbarkeit wollen und die auch irgendwie sich nicht konsequent angucken, gerade im B2B-Bereich? Wie hat sich eine Marke verändert?
Ja, da hast du recht. Also in B2B ist es mit Sicherheit auch noch ein nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es gibt ja nicht den Kunden oder die Kunden, sondern es hat ja wahnsinnig damit zu tun, wie weit jemand sozusagen auch in der Reife ist der Marketingorganisation und des Markenverständnisdenkens. Und da haben wir uns mit Sicherheit in den letzten Jahrzehnten nicht verbessert, weil wir ja auch erleben, dass in der Praxis viele Leute in bestimmten Positionen sitzen für Entscheidungen, wo du das Gefühl hast, die haben nicht genug Rundumblick und Erfahrung in verschiedenen Marketingdisziplinen, sondern sind sehr aus einem Blickwinkel gekommen und die Vielfalt fehlt mir da, also das Generalistentum.
Wir hatten mal im Vorfeld auch darüber gesprochen, dass sich an Kundenverhalten verändert hat. Du hast das seinerzeit als Zugerites, glaube ich, beschrieben.
Du meinst die Verschieberitis?
Die Verschieberitis, Entschuldigung. Ja,
Ja,
genau.
genau.
Vielleicht könntest du dazu noch mal so zwei, drei Dinge sagen, bitte.
Ja, also ich beobachte spätestens seit Corona verstärkt, dass Entscheidungsfindung in Kundengefügen schwieriger geworden ist. Also ob das jetzt Budgetfreigaben sind, ob das tatsächlich Entscheidungen zu konkreten Maßnahmen sind, zu Marketinginhalten. Es braucht alles gefühlt deutlich länger als früher, was verrückt ist, weil die Go-to-Market-Zeiten ja nicht anders geworden sind, sondern in der Regel ja kürzer und schneller, sodass wir so eine Asynchronität erleben zwischen dem, was in der Wirtschaft eigentlich gefordert sein müsste und dem, was in Entscheidungszirkeln eigentlich passiert. Es ist kein Marketingproblem only, Heiko. Ich glaube, wir erleben diese Diskussion ja auch ein bisschen gerade im Kontext von diversen Industrien in Deutschland, wo man ja auch den Vorwurf oder zumindest die Frage hat, sind wir schnell genug?
Weil das ist ja auch das, was jetzt mit Bürokratisierung und zu viel Bürokratie immer wieder genannt wird. Aber das scheint ja nicht der einzige Grund zu sein, warum Dinge langsam brauchen, oder?
Ja, es ist auch ein Abstimmthema. Ich glaube, dass manche sich in Corona auch gelernt haben, gut zu verstecken in der Organisation. Also ich beobachte da auch, dass es Tendenzen gibt, Dinge wegzuschieben, gar nicht da zu sein, nicht ansprechbar zu sein, nicht sich zu äußern. Also so ein bisschen dieses Ghosting, Business Ghosting, was ich auch schon von Kollegen gehört habe, hat zugenommen. Die Erreichbarkeit von Leuten ist dramatisch schwieriger geworden und auch dieses direkte Auseinandersetzen, auch mal mit unangenehmeren Entscheidungen oder Themen, dem wird aus dem Weg gegangen stärker.
Aber das, finde ich, gilt ja nicht nur in Bezug auf Kunden, sondern ich finde, das gilt ja auch gerade innerhalb der Agenturbranche, wo es kaum mehr harte Diskussionen gibt, auch von Fachzeitschriften angestoßen oder moderiert und wo ich das Gefühl habe, jede Woche wird ein neuer Award durch die Straßen getrieben und wir tanzen noch mal so ein bisschen auf den Trümmern, solange das noch geht.
Ja, also in der Branchenfachpresse vermisse ich im Gegensatz zur Angelsächsischen schon länger so eine etwas stärkere Auseinandersetzung mit dem, was in der Branche passiert. Also es wird doch sehr viel, ich will jetzt nicht das böse Wort Gefälligkeitsjournalismus in den Mund nehmen, aber es wird doch sehr viel berichtet von Dingen, die man so gerne lesen würde, vielleicht auch vom Absender her. Und Dinge zu hinterfragen, Dinge stärker zu kritisieren oder kritisch zu hinterfragen, vermisse ich schon länger. Also das ist jetzt kein neues Phänomen. Ich glaube, dass wir natürlich insgesamt schon immer so ein bisschen im Verdacht standen. Wir sind Schausteller und Darsteller und das steht sozusagen stärker im Vordergrund als möglicherweise die Substanz oder auch mal das Unangenehme. Also es wird so ein bisschen weggetan, weil in der Werbung ja auch nichts Unangenehmes vorkommen soll. Ist vielleicht eine Berufskrankheit so ein bisschen.
Kann sein. Lass uns noch mal drüber nachdenken, bitte, wie wir denn mit dieser etwas verfahrenen Situation umgehen. Bestimmte Dinge kann man ändern, andere nicht. dass Kunden länger brauchen, um Dinge freizugeben oder was auch immer, ist nicht so ganz einfach von Agenturen als Dienstleister zu verändern. Aber es gibt ja nun zwei Stoßrichtungen, über die man nachdenken kann. Zum einen Kosten zu sparen, indem man bestimmte Services mit anderen Agenturen teilt und zusammengelegt und zusammenlegt. Und dann ist aber die andere Idee zu sagen, wir müssen stärker über den Wert der Arbeit von Agenturen nachdenken und müssen den deutlicher machen.
Genau.
Wie
Also
denkst
bei
du über diese beiden Themen nach, über diese beiden Stoßrichtungen nach?
ja. Bei letzterem hast du ja quasi schon das aufgegriffen, was ich eingangs gesagt hatte, Heiko, dass wir eigentlich diesen Wert, also was leisten wir da eigentlich, besser messbar oder greifbar machen müssen. Also es geht, ist ja schon interessant, dass beispielsweise, wenn du dir anguckst, wie wird Markenwert ermittelt? Da haben sich ja eigentlich nur ganz wenige Metriken rauskristallisiert, die überhaupt in der Branche irgendwie eine Relevanz haben oder für die Kunden draußen. Und eins davon ist von PwC, wo ich mir dann na natürlich denke, okay, jetzt haben im Grunde Wirtschaftsprüfer, die das tatsächlich bilanziell angehen müssen, die Hoheit eigentlich über unsere Leistungsstärke erlangt. Das kann es ja irgendwie nicht sein. Nicht, dass ich das PwC nicht gönne, aber müssten da nicht viel stärker andere Kräfte sozusagen ein Interesse haben, sowas messbar und greifbar zu machen?
Wie denkst du, Entschuldigung, wie denkst du
Ja.
drüber nach, dass jetzt der ADC auf die, ich hätte fast gesagt, glorreiche Idee kommt, Effektivitätskriterien mit einzubeziehen in die Award-Geschichten?
Naja, das ist, glaube ich, eine natürliche Reaktion, weil der ADC merkt, dass er im Bereich der Kunden, also unserer Endkunden, die wir sozusagen als Marketeers haben, also ich spreche jetzt nicht von den Verbrauchern, sondern wirklich von denen, die uns die Aufträge geben, dass der ADC da überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also da ist ja Kunde des Jahres vielleicht noch ein Thema, aber ob da wirklich dann sich einer in Industriekreisen mitschmückt und sagt, guck mal hier, ich habe beim ADC, war ich Kunde des Jahres, ich bin mir nicht sicher. Und da mittlerweile fast alle Wettbewerbe irgendwo auch doch schon allein um Fakes Goldideen auszublenden, so eine Art wenigstens grundsätzlichen Proof of Efficiency oder Nachweis, dass es überhaupt irgendwas getan hat, beinhalten, zieht der ADC halt jetzt quasi spät, aber möglicherweise auch zu spät nach.
Wie kommt es zu diesem Bedeutungsverlust, den du gerade unterstellt hast?
Beim ADC meinst du?
Genau, ja, Entschuldigung.
Also, ich glaube, dass man sich wirklich sehr stark auf eine kreative Innensicht beschränkt hat. Die Kritik ist ja alt und die ist auch mit Sicherheit jetzt nicht plötzlich gekommen, sondern das war ein schleichender Prozess, wo eigentlich die ganze Werbung sich immer mehr aus dem gesellschaftlichen Fokus rausgezogen hat. Das ist ja ein Teil dessen, was wir auch beklagen, mit Nachwuchsproblemen etc. Also ich habe ja in den frühen 90ern angefangen, habe die 80er sozusagen noch ein bisschen mitgeschnitten und da warst du quasi im Epizentrum und ich weiß es vom Erzählen, dass es in noch früher noch besser war sogar, im Epizentrum auch der Beobachtung. Es gab wenig andere Kreativbranchen, die haben sich ja auch explosionsartig ausgeweitet nachher mit den digitalen Chancen. Und dadurch ist die Werbung so ein bisschen insgesamt in eine Randlage geraten und beschäftigt sich sozusagen wundenleckend sehr mit sich selber und das ist dann die Konsequenz.
Ich würde noch mal gerne auf die Frage zurückzukommen, wie gelingt es denn Agenturen der Branche besser, den Wert ihrer Arbeit darzustellen? Das braucht ja auch sozusagen die Unterstützung des Kunden oder der Kunden, die auch irgendwie zeigen müssen, pass mal auf, das hat es gebracht. Gibt es da von deiner Sicht der Dinge nochmal eine Idee, wie man da rangehen kann?
Ja, also der Schlüssel ist tatsächlich, und das kannst du über die Jahre beobachten, dort wo partnerschaftlich wirklich gemeinsam zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eng gearbeitet wird, also wo eine Symbiose entsteht, wo man sich über die Ziele klar ist, wo man ein gemeinsames Verständnis entwickelt, wo man auch ein klares Ziel verfolgt, da kannst du über Jahre gucken, das sind eigentlich die Cases, die dann was Besonderes hervorbringen. Und da gibt es dann auch selten irgendwie das Gefühl, dass irgendeine Seite irgendwas nicht richtig gemacht hat, sondern da ist so eine große Einigkeit da. Das ist natürlich schwierig. Das ist so wie in menschlichen Beziehungen auch. Das kannst du nicht auf Knopfdruck erzeugen, aber ich glaube, es geht ganz stark um Vertrauen und um eine gemeinsame, klare Basis. Also was möchte man erreichen? Ich hatte vorhin KPIs genannt. Es müssen nicht immer ganz knallharte Faktoren sein, die man sozusagen mit einer Elle messen kann, sondern du kannst es auch weicher definieren, solange man sich aber darüber unterhält und einig ist und auch den Wert gemeinsam erkennt, den das hervorbringt. Dann hat man, glaube ich, eine extrem gute Grundlage. Und das ist eigentlich das, was Agenturen immer ausgezeichnet hat, dieses Partnerschaftliche, dass sie nicht irgendein externer Dienstleister waren, den man so rein und raus schickt, sondern mit dem man wirklich an einem gemeinsamen großen Markenziel arbeitet.
Okay. Christian, wir müssen zum Schluss nochmal über deine letzte Station sprechen, nämlich als Geschäftsführer von Reinz Classen. Mich hat die Insolvenz der Agentur deswegen irgendwie so, wenn ich sagen, geschockt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fand es deswegen so erstaunlich, weil es eine sehr eindeutig positionierte Agentur war, nämlich das Thema, habe das Thema Sprache, aber auch das Thema B2B abgedeckt. Und trotzdem kam es jetzt zu dieser Insolvenz. Hätte es besser funktioniert, nicht so klar positioniert zu sein?
Naja, also ich glaube, Heiko, da geht es ganz stark um externe Faktoren. Also das hat weniger was mit der Spezialisierung zu tun. Ich könnte sogar den Spieß umdrehen und dir sagen, wir waren vielleicht sogar zu wenig spezialisiert, weil wir hatten zum Schluss immer noch 2 Drittel der Umsätze aus der normalen B2B-Kommunikation und nur 1 Drittel aus dem Consulting. Und das Consulting war nicht das Problem, um es mal vielleicht pointiert darzustellen, sondern die 2 Drittel, die aus dem B2B Marketing-Kommunikationskontext kamen. Und das ist halt in einem dritten Jahr Rezession in B2B, wo es eben nicht darum geht, dass noch weiter konsumiert wird, sondern dass Firmen wirklich die Investitionen zurückhalten, dann einfach ein Genickbruch. Ja, und die 2 Drittel, die kannst du eben durch Pitches oder so nicht schnell mal eben drehen.
Wird es aus deiner Sicht noch weitere Insolvenzen oder Agenturzusammenschlüsse, das kann ja sehr unterschiedlich sein,
Ja.
in der nächsten Zeit, sage ich mal so, geben?
Naja, ich rechne damit. Du hast ja vorhin was gesagt, was ich gar nicht beantwortet hatte, nämlich die Alternative A war ja Kosten senken. Und das führt ja automatisch zu so einem Race to the Bottom, weil die Grenzkosten, jetzt kommt doch der Elefant im Raum KI. Mit KI sind die Grenzkosten ja im Grunde null. Also wenn es nicht mathematisch genau null ist, aber gehen gegen null, wie man so schön sagt. Und das wird natürlich dazu führen, dass alle Modelle, die tatsächlich auf den Preis abzielen, die werden dem Untergang geweiht sein. Da bin ich relativ sicher. Jetzt ist in der Branche natürlich keiner, der offen sagt, ich bin Discounter und mache alles billiger. Aber dass die Margen teilweise schon länger sehr kritisch sind, ist kein Staatsgeheimnis. Und das kann man ja auch aus GWA-Monitoren rausziehen, dass da ein latentes Problem liegt, weil du damit auch nicht in Personal, in Technologie und in andere Dinge investieren kannst, die dir wiederum die Zukunft sichern. Also die Branche ist genau unter dem Druck, unter dem alle margenschwachen Branchen sind. Also ob das der Einzelhandel ist oder die Gastronomie. Und da reiht sich halt blöderweise jetzt auch das Agenturbusiness ein. War mal anders.
Okay. Wenn du jetzt nochmal in den Rückspiegel guckst und auf Reinz Glasen siehst, was sind für dich die Learnings daraus? Wenn du nochmal vor einer ähnlichen, vergleichbaren Herausforderung stehst, kann ja sein.
Ja.
Was würdest du anders machen? Genau.
Noch konsequenter auf Felder setzen, die gute Margen und Wachstum haben und die anderen noch radikaler tatsächlich loswerden. Das gilt wahrscheinlich als Tipp für viele oder einige Spezialagenturen, die vielleicht auch so noch mit mehreren Inhalten unterwegs sind, die müssten sich vielleicht noch spitzer positionieren tatsächlich, auch wenn das erstmal widersinnig scheint. Aber ich glaube, dann hat man wenigstens einen gesunden Arm, auf dem man dann, mit dem man dann arbeiten kann. Und vor allen Dingen auch die Abhängigkeit von großen Kunden würde ich im Auge behalten. Es gibt kaum Agenturen, die da wirklich ein sehr, sehr gesundes Portfolio haben, und das ist auch ein Punkt, den ich den Kollegen oder Kolleginnen gerne ans Herz legen will. Schaut, dass ihr nicht von 3, 4 Kunden so komplett abhängig seid, sondern versucht es möglichst in einem breiten Portfolio abzubilden. Das ist ein Wunschdenken, weil man sich es nicht aussuchen kann, aber das ist immer eine Gefahr, dass wenn dann 2 von oder 3 von den ganz Großen nicht mehr Umsätze generieren, dass es dann ganz, ganz schnell zu Ende gehen kann.
Ich glaube, dass das ein Phänomen ist, was ganz stark so unter dem Radar läuft. Aber wenn man sich mal ein bisschen näher so reingeht in Agenturen, findet man das ganz, ganz oft. Und dann findet man nicht nur 3 oder 4 Kunden, von denen eine Agentur abhängig ist.
Sondern einen, meinst du?
Ja, 1 oder 2. Genau. Ja. Also ja. Das gibt's, glaube ich, ganz, ganz häufig. Aber man sieht es halt nicht so oft. Es wird natürlich auch nicht so offen preisgegeben, aber das gibt es aus meiner Sicht, sind es keine wirklichen Raritäten.
Also sollte das der Fall sein, wäre mein Tipp, dann geht wirklich auf den einen großen Kunden zu und fragt, ob er nicht sozusagen eine Art Inhouse- oder Exklusivdeal machen könnte, weil dann ist die Abhängigkeit eh schon da und dann kann man eigentlich nur nach vorne rennen und gucken, dass man möglichst eine enge Bindung schafft, die eben nicht ins Verderben führt.
Lieber Christian, vielen Dank für das Schlusswort und den Schlussappell. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne und danke, Heiko.
Gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.